Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at CenturyLink!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite zum einen der werte Kollege Henry Wohlfahrt.
Servus.
Und zum anderen der liebe Tobias Weil.
Guten Tag zusammen.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, natürlich, um die gesamte Free Agency einmal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir hätten auch irgendwie gefühlt schon nach irgendwie ein, zwei Tagen was machen können, aber wir wollten lieber warten, bis wirklich alles durch ist, zumal die Seahawks sich dann ja doch ein bisschen Zeit gelassen haben, gerade zum Anfang. Darum kriegt er jetzt hier alles gebündelt von uns nach ungefähr einer Woche. Und ja, es ist dann doch noch ein bisschen was passiert, wobei man, glaube ich, insgesamt sagen kann, dass die Seahawks schon so ein bisschen zurückgehalten haben. Ist ja auch eigentlich nicht ihr Stil, jetzt groß das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Darum halten sich die Signings insgesamt noch in Grenzen. Aber ich würde sagen, dadurch, dass eigentlich alle News, die wir haben, Free Agency related sind, können wir auch direkt rüberspringen zum Thema der Woche.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wie schon erwähnt, Thema der Woche natürlich die Free Agency. Da war einiges los in der NFL. Russell Wilson ist jetzt ein Steeler, genauso wie Justin Fields und einige andere crazy Moves, die da abgegangen sind. Aber ja, wie gesagt, die Seahawks haben sich ein bisschen zurückgehalten. Bevor wir jetzt detailliert reinspringen hier in die einzelnen Signings und Abgänge, würde ich sagen, können wir ja so ein bisschen so ein Gesamtrecap ziehen. Vielleicht jeder einmal kurz, wie so die Gefühlslage ist. Tobi, fang gerne an. Wie hast du die Free Agency erlebt? Also von Tag 1 bis jetzt. Und was ist so dein Zwischenfazit?
Ja, ich muss sagen, also die Zugänge sprechen irgendwie für mich so eine Sprache, dass auch das die kommende Saison eher so als, weiß nicht, Wiederaufbau, Retooling oder sonstigem Jahr gibt, dass man da auch dem neuen Headcoach die Zeit gibt, weil da sind jetzt, also die Seahawks sind eh nicht bekannt dafür, die großen Splash-Signings zu machen, und das ist dieses Jahr irgendwie bisher nochmal vollkommen untertroffen worden aus meiner Sicht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man dieses Jahr wohl endlich mal das Kompensationspick-Game spielt und da hat man bisher 4 Stück einsammeln können. Einer wurde gestrichen, das war dann Drew Lock, weil wir einen Tight End Pharaoh Brown geholt haben. Also das ist auch das Maximum, was man als Team haben kann, 4 Comp-Picks, da sind wir gerade.
Ich glaube, mittlerweile kannst du auch 5 sagen. Ich glaube, die Niners haben 5 dieses Jahr.
Ja, es kann sein, dass die vielleicht einen haben, weil die wieder Minority Coach abgegeben haben oder sowas. Das, also so wie ich es jetzt hier bei Over the Cap lese, ist es, dass bei den Abgängen das auf 4 gedeckelt ist.
Ah,
also
okay.
Das ist aber eigentlich ganz spannend. Das sind dann aktuell ein 4. Runden-Pick, ein 5. Runden, 2 6. Runden-Pick, und das ist halt eigentlich für mich, vor allem als Draft-Fan, irgendwie Gold wert, weil das sind halt die Spieler, die du dann im Kader nochmal günstig haben kannst. Und klar, machen wir uns nichts vor, wenn aus diesen Picks was wird, ist es toll, aber das sind halt eher die Spieler, die du für die Tiefe, für die Special Teams und so weiter hast. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass man da vielleicht dieses Jahr so ein bisschen das Augenmerk drauf legt. Auf die Spieler gehen wir gleich einzeln ein, aber wie gesagt, das sind halt alles relativ kleine Vertragsnummern, und sollte da jetzt nicht in den nächsten Tagen noch was, sonst noch was passieren oder ein Trade kommen oder sowas, hat man viel Cap-Space geschaffen, aber noch nicht viel wieder davon genutzt. Also bin ich mal gespannt, wie dann der Kader da am Ende aussieht.
Also ich sehe es ähnlich. Die ganzen Moves im Gesamten zeigen für mich, wie gesagt, auch, dass man halt sich die Zeit nimmt, dass man den Kader auf jeden Fall auch so einschätzt, was ich glaube ich auch, was ich für richtig halte, dass man jetzt in der kommenden Saison noch relativ weit weg ist von einer Super Bowl Contention oder sowas in die Richtung. Man hat ja eben die 2 Safeties entlassen, hat viele Spieler gehen lassen, die ja aus meiner Sicht bis auf vielleicht einen Spieler es für das Geld auf jeden Fall auch nicht wert waren, die zu halten, würde ich jetzt mal sagen. Gerade in der Defense auch wenn man Leonard Williams gehalten hat, fühlt sich schon nach einem klaren Umbruch an jetzt mit Mike McDonald. Und man merkt, glaube ich, einfach mit den ganzen Moves schon, dass man ihm einfach auch die Zeit geben will, dass es ein langfristigeres Projekt ist. Grundsätzlich bin ich mit den Moves relativ zufrieden, weil für mich das Wichtigste in der Free Agency ist halt einfach auch, dass man nicht irgendwie großartig überbezahlt für Spieler, die halt in der Free Agency halt meist mehr Geld bekommen als unter anderen Umständen. Und deswegen, ja, kann ich mich mit den Moves bis jetzt einigermaßen anfreunden. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch die nächsten Wochen an kleineren Moves kommen wird.
Ja, also ich bin prinzipiell auch ein Fan davon, ein Team eben möglichst im Draft aufzubauen und nicht in der Free Agency. Darum ja, bin ich auch ähnlich froh wie du, Tobi, dass wir da jetzt einige Compensatory Picks eingesammelt haben. Und ich glaube, man sieht auch an der Vertragslänge der Zugänge, dass die Seahawks da erstmal ein bisschen schauen wollen. Ja, was haben wir an den Leuten? Ne? Also wir haben ja eigentlich nur ein- und zwei Jahresverträge, abgesehen von der Verlängerung jetzt mit Leonard Williams, und den hat man ja schon so ein bisschen getestet über eine halbe Saison letztes Jahr. Von daher ja, ist das, glaube ich, wie schon erwähnt, ein Übergangsjahr. Und ja, was mich so ein bisschen ärgert, ist halt, dass die Seahawks im Draft nicht besonders viel Kapazitäten haben und jetzt auch noch kommen wir sicherlich dann später noch zu mit dem Trade für Sam Howell, sich die Draft-Kapazitäten da nochmal weiter verschlechtert haben. Das ja, passt dann für mich nicht so richtig zusammen. Auf der einen Seite weißt du, okay, du musst jetzt eigentlich das komplette Team umkrempeln. Also auf Linebacker war ja wirklich, bevor dann jetzt doch noch die zwei Signings kamen, war ja wirklich ein komplettes Brachland. Du hast auf Tight End zwei Spieler entlassen, die zumindest regelmäßig gespielt haben. Die Interior O-Line ist wirklich, ja, gefühlt leergefegt. Also da wird schon einiges zu tun sein, und dafür hat man für meinen Geschmack eigentlich echt zu wenig Draft-Munition. Aber ja, da kommen wir auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen noch drauf zu sprechen, wenn wir dann in die Draft-Folgen reingehen. Ja, also ich bin, ja, nicht, also es war eine okay Free Agency jetzt aus Seahawks Sicht, aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, im Sinne von ein bisschen mehr System irgendwie dahinter. Also so manche Signings haben für mich nicht richtig Sinn ergeben. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Preise auch einfach extrem angestiegen sind für manche Spieler. Also bei vielen bei vielen Verträgen, die dann doch ja, über die Bühne gingen, hätte ich dann auch gesagt, ja gut, komm, dann lass es lieber. Aber mittlerweile musst du eben auch Positionen, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht als unglaublich wichtig eingeschätzt worden sind, ganz schön viel Geld zahlen. Von daher sind einem da auch so ein bisschen die Hände gebunden. Darum, ja, mein insgesamt Fazit vielleicht ein Tacken sorgenvoller, sage ich mal. Aber insgesamt, ja, einfach auch neugierig, was jetzt noch so kommt. Und ich würde sagen,
bist du wirklich sorgenvoller? Weil für mich ist es eigentlich mehr oder weniger so die logische Entwicklung gerade, weil, also das weiß ich ja leider auch nur aus Erzählungen oder aus Berichten, dass damals, als Carroll und Schneider ins Team kamen, haben sie, glaube ich, auch in der ersten Offseason gar nicht so viel geändert, auch so ähnliche Moves gemacht mit, ja, keine Ahnung, kurzen Verträgen und so weiter, und haben dann, ja, das war, ist ja immer so diese Zeit, über 200 Roster-Moves in einem Jahr gemacht oder so, weil man dann irgendwie Waiver-Wire und so weiter gemacht hat. Also für mich ist das jetzt eigentlich nicht gerade Grund zur Sorge, vor allem, weil man ja auch diese Saison die ganzen hohen Deadcaps gefressen hat, dass das irgendwie für mich alles jetzt, ja, so aus rosterwilligen Sicht jetzt erst zumindest erstmal Sinn macht, auch wenn wir jetzt sagen, okay, das macht jetzt, ist vielleicht das große Konzept hinter, weil ich glaube, ja, viele Spieler da vielleicht auch mal günstig getestet werden und die allerwenigsten dann auch nochmal nächstes Jahr verpflichtet werden, also
ja. Ja, beispielsweise bei Jamal Adams hat man sich auch dafür bewusst entschieden, eben keinen Post-Cut zu machen, sondern den ganzen Deadcap jetzt dieses Jahr zu fressen.
Und Will Disley auch, der wurde ja genauso gecuttet. Also für mich ist es jetzt eigentlich nicht groß sorgenvoller. Vielleicht, wenn man auf die Saison dann blickt, dass man vielleicht nicht ganz so konkurrenzfähig ist, wie man es vielleicht gehofft hat. Aber ansonsten ist es für mich momentan noch alles so relativ, wie ich es fast erwartet habe. Also große Signings kommen eh nicht, und die sollten auch vielleicht eher kommen, wenn das Team ein bisschen kompletter ist. Und jetzt muss man eh erstmal schauen, was man mit dem neuen Headcoach auch irgendwie hat.
Sorgenvoll auch eher nicht in dem Sinne, dass ich jetzt auf mehr splashy Signings gehofft hätte, sondern und auch Konkurrenzfähigkeit ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich schaue da auch lieber langfristig. Aber wenn man sich, wir können ja jetzt dann auch direkt einsteigen in die Detailbetrachtung, dann ergibt es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Sinn, was ich sage. Und zwar, wenn wir auf die Free Agents schauen, die gehalten wurden, kommt an erster Stelle natürlich Defensive Tackle Leonard Williams, den man für 3 Jahre gehalten hat, 64,5 Millionen. Das ist schon echt eine Hausnummer für den Defensive Tackle, der eigentlich nie elitär gespielt hat, also der nie in diese absolute Spitzengruppe gehört hat, der auch jetzt in seinem halben Jahr für die Seahawks schon Impact hatte, aber das ist dann doch deutlich mehr Geld, als ich erwartet hatte. Und da verstehe ich dann auch nicht so richtig den Ansatz, weil der Mann ist jetzt auch schon, ich glaube, 29. Dem jetzt einen 3-Jahres-Vertrag zu geben, in der Situation, in der die Seahawks sind, war ich kein Fan von. Ich hatte gehofft, dass man es nicht, ich weiß nicht, ob das einer der Gedanken dahinter war. Jetzt haben wir so viel für ihn bezahlt an die Giants, jetzt müssen wir mit ihm auch verlängern. Das wäre für meine Begriffe kein guter Ratgeber, weil nur wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, muss man ihn ja nicht in die Länge ziehen. Ja, darum fand ich das ein bisschen heftig, genauso wie der Vertrag für Noah Fant, 2 Jahre 21 Millionen, aber der ist immer noch ein bisschen jünger. Ja, also insgesamt, wie gesagt, bin ich voll okay damit, wie die Seahawks diese Free Agency angegangen sind, aber ich finde gerade diese beiden Verträge passen da nicht so richtig ins Bild.
Ja, für mich hat jeder Spieler, vor allem in der Defense, erstmal wirklich einen Vertrauensvorschuss für das Jahr. Das muss man einfach mal irgendwie so sagen. Also der Vertrag kommt schon teuer daher, aber wir haben jetzt den Head Coach, der vielleicht eine der oder vielleicht die beste Defensive des letzten Jahres gestellt hat. Und ich jedem Spieler gebe ich erstmal einen Vertrauensvorschuss, weil ich meine, gut, wir haben jetzt auch, glaube ich, in den letzten Tagen war das irgendwann mal Draymond Jones, glaube ich, der sich bei Twitter auch ein bisschen lautstark darüber beschwert hat, der wurde so ein bisschen runtergemacht und dann hat er gesagt, ja, aber ich war auch in dem Scheme gefangen und so. Also das ist natürlich jetzt erstmal, da mache ich es mir wahrscheinlich ein bisschen einfach mit, aber der Head Coach hat erstmal vollstes Vertrauen und John Schneider für den Moment auch. Da kommen wir vielleicht später vor allem in der Quarterback-Frage nochmal drauf zu sprechen. Unser Quarterback-Guru hat ja wieder zugeschlagen. Aber deswegen, ich finde den Vertrag auch recht hoch, aber ich glaube, das könnte halt vor allem, weil wir auch bei dieser 3-4 wahrscheinlich da bleiben werden mit Mike Donald, auch ein gutes Signing werden, der ja jetzt schon Impact hatte in der Defense, die ja wirklich nicht überzeugt hat und ich jetzt wirklich gespannt bin, was er unter McDonald bringen könnte.
Ich meine, bei Leonard Williams, ich muss sagen, der Vertrag hält sich für mich trotzdem noch einigermaßen im Rahmen. Klar, er ist kein Elite-Defensive-Tackle, aber ich muss auch sagen, wir haben ihn jetzt nicht wie ein Elite-Defensive-Tackle bezahlt, also der Vertrag rangiert nach Average per Year noch auf Rang 9. Und man muss auch dazu sagen, dass die meisten Verträge in der Range jetzt halt nicht in der Free Agency rausgegeben wurden. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Wilkins-Vertrag zum Beispiel oder dem Madubike-Vertrag, Spieler, die ich auf einem ähnlichen Level sehe,
für mich ist zumindest Wilkins nochmal ein deutliches Stück drüber, was das
tatsächlich. Also als Pass-Rusher würde ich sogar Williams drüber sehen, als Run-Defender nicht. Madubike ist natürlich jünger, aber beide haben halt, was jetzt die Garantien angeht und das Gehalt pro Jahr, haben die beide schon nochmal ein Stückchen mehr bekommen. Also Madubike, glaube ich, knapp 25, Wilkins sogar 27,5 Millionen pro Jahr. Beides Verträge, wo ich denke, dass ich lieber den Williams-Vertrag haben will.
Wie siehst du das, Tobi, jetzt im Vergleich zu den beiden?
Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich tendiere ich da eher, also nicht, dass ich Williams so stark sehe, aber dass ich den Vertrag lieber nehmen würde als den Wilkins-Vertrag. Aber da muss man aber dazu sagen, also das bezieht sich alles auf Wissen von, keine Ahnung, man liest mal so ein paar Sachen, man guckt mal ein bisschen Red Zone, weil Ravens und Dolphins jetzt wirklich nicht auf meinem Speiseplan standen. Also halte ich mich da lieber ein bisschen bedeckt.
Okay. Ja gut, aber ist ja jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt Williams und zahlen ihm jetzt über 3 Jahre eben 64 Millionen und ich ja, also wenn das eintritt und wenn McDonald dann noch mehr aus ihm rauskitzeln kann, dann freue ich mich drüber, gerade auch, weil die gesamte Line ja neben Nwosu nicht so richtig Leistungsträger hat. Klar, Mafia hatte jetzt ein schönes Breakout, ja, aber ist ja auch noch relativ jung und als Nwosu dann verletzt war, hat man dann auch gesehen, dass er ein bisschen überfordert war mit der Rolle. Von daher, hoffen wir mal.
Ich meine, ja, Der Defensive Tackle-Markt, wie auch der Guard-Markt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, der ist halt schon echt überhitzt gewesen, dieser Free Agency. Ja. Also da wurden die Spieler wirklich sehr, sehr gut bezahlt jeweils. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt nicht gehalten hätte, da hätten wir halt schon ein mittelgroßes Loch gehabt auf Defensive Tackle. Ich glaube auch, dass Williams Spieler um ihn herum wie Draymond Jones vielleicht sogar ein Stück weit auch besser machen kann, weil er halt vielleicht eine Rolle ausfüllen kann, sodass Draymond Jones jetzt nicht die Rolle, die er zu Beginn der Saison gehabt hatte, ausfüllen muss. Deswegen, für mich ist der Move noch in Ordnung gewesen.
Ja. Aber man muss jetzt halt, ne, wenn man den Vertrag von Draymond Jones und von Williams nimmt, bezahlen wir halt echt schon extrem viel Geld für zwei. Ne, für zwei Defensive Tackle außer, weiß ich nicht, dritten Riege. Also,
ja. Ja, also der Jones-Vertrag ist schon fragwürdig.
Ja, definitiv. Vielleicht, was so ein bisschen vielleicht diesen Preisanstieg erklären kann, ist, dass die NFL ja auch immer schon so ein bisschen auf den Draft schielt. Und wenn man sich die Defensive Tackle-Klasse anschaut, ich bin da absolut nicht im Tape, aber man hört ja von vielen Experten und Leuten, die da Ahnung haben, dass es da eine sehr, sehr spärliche Elite-Gruppe gibt aus zwei Spielern und danach soll es auch schon einen ziemlichen Drop-Off geben. Das heißt, es kann auch gut sein, dass sich die Liga dann, ähnlich wie jetzt bei den Running Backs auch, sich die Spieler angeschaut hat und gesehen hat, okay, wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir aus der Free Agency hier wen mitnehmen, weil im Draft sich zu verstärken, wird nochmal deutlich schwieriger dieses Jahr. Darum, möglicherweise auch das ein Grund, warum die Preise da so in die Höhe geschossen sind. Aber ich meine, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan davon, aber irgendwen musst du halt verpflichten für die Position. dass es jetzt so viel Geld ist, ja, hat man in der ganzen NFL gesehen. Die Seahawks sind da nicht die Einzigen, die irgendwie overpaid haben oder so. Von daher muss man das jetzt so nehmen. Kommen wir zu Tight End Noah Fant. Auch den haben die Seahawks behalten. Zwei-Jahres-Vertrag, 21 Millionen. also wer die Folge von Simon und mir gehört hat, die Preview quasi auf die Free Agency, der wird das ein oder andere Mal sicherlich auch im Nachhinein ein bisschen gelacht haben, weil unsere Vermutungen, wen wir halten und wen wir gehen lassen, zum Teil wirklich diametral entgegen dem waren, was dann tatsächlich eingetreten ist. Also ich glaube, wir haben gesagt, so ja, Parkinson und Disley könnte man durchaus behalten, nur Fan können wir uns wirklich nicht vorstellen. Und im Endeffekt war es dann genau andersrum. Wart ihr überrascht, dass das Fan am Ende geblieben ist und dann auch für das Gehalt?
Also ich finde, glaube ich, aus der Tight End Gruppe hätte ich ihn am liebsten gehalten, weil er auch athletischen Profil mitbringt, was sowohl Disley als auch Parkinson nicht bringen. Und es war auch ein bisschen underused in der Offense, das muss man vielleicht auch sagen.
Aber Parkinson, also aus athletischer Perspektive würde ich ihn ähnlich sehen, muss ich sagen.
Oh, nee. Ich finde, Fant ist aber auch, also auf dem Papier ja, aber wenn du ihn dann im Spiel siehst, ich fand ihn immer echt schwerfällig dafür, dass der, oder?
Also, ja, es geht mir auch so, aber ich muss da sagen, da gebe ich den neuen offensiven Coaching-Staff irgendwie Benefit of the Doubt. Ich weiß nicht, was unser neuer Offensive Coordinator mit dem vorhat, wie er ihn einbinden will, aber wenn er jetzt die Receiving-Option Nummer 4 basically sein wird für den Preis, ist es schon viel Geld, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, Titans sollte man halt auch wirklich nicht nur daran bemessen. Das kommt ja dann dazu.
Sicherlich,
also,
klar.
Also Kobe Parkinson ist zum Beispiel für mich kein guter Blocker. Ich weiß gar nicht, wer den Rams das ins Ohr gesetzt hat, weil das hat man auch öfter gelesen.
Ja.
Dass Parkinson jetzt auch ein toller Blocking-Tight End wäre, wo ich dachte so, nee, also das ist er dann nun wirklich nicht. Also mit Parkinson habe ich mich ja auch zum Draft beschäftigt und sein Selling Point war immer diese unglaublich sicheren Hände, weil er, glaube ich, in der ganzen College-Karriere keinen Ball gedroppt hat. Aber über Blocking hat man bei dem einfach überhaupt nicht gesprochen. Und nee. Der hat auch jetzt, glaube ich, nicht die Entwicklung gemacht bei den Seahawks. Der war dann vielleicht ganz passabel als Blocker. Aber das war nicht so, dass der jetzt irgendwie da überragend war. Und ich glaube, da bringt Fant halt ein besseres Gesamtpaket auch mit. Und Will Disley, also wenn wir jetzt mal kurz den Quervergleich ziehen, da hätte ich ja halt lieber Fant gehalten als Disley mit der Krankenakte oder Parkinson mit den größeren Defiziten im Gesamtpaket.
Zumal Parkinson ja auch einen überraschend guten Vertrag unterschrieben hat. Da war ich auch echt überrascht. Also, ne, good for him, aber auch, was war das? 3 Jahre, 22,5.
Mhm. Der hat mich echt überrascht, muss ich sagen.
Das ist eine Hausnummer.
Also, der hat mich mit am meisten überrascht sogar von allen Free Agents des Seahawks, dass er diesen Vertrag bekommt.
Ja, definitiv. Vor allem hätte ich gar nicht gedacht, dass den irgendjemand auf dem Schirm hat. Also für mich war das so, ich meine, wir haben den, glaube ich, in der 7. Runde, oder? Oder war das früher? Nee, 4. Ne? Stimmt, war ein bisschen früher. Aber gefühlt hat niemals irgendjemand über den gesprochen. Darum, ich dachte echt, das wäre so ein kleiner Seahawks-Geheimtipp, den man dafür wenig Geld irgendwie resignen kann. Und dann zahlen die Rams dem 22 Millionen in 3 Jahren. Also, ja. Sollen sie machen.
Aber ja, gut. Fand ich auch sehr teuer. Also.
Garantien abwarten, ne?
Ja, komm. Okay.
Ja.
Zu Fant noch irgendwas?
Nö.
Nope.
Dann kommen wir zu Outside Linebacker Daryl Taylor, der nochmal für 1 Jahr gehalten wurde, 3,1 Millionen. Ja, für die Tiefe, also für mich jetzt, für die Tiefe sicherlich nicht verkehrt, ist halt ein reiner Pass-Rusher, gegen den Lauf kannst du den vergessen, also der wird dann in True-Passing-Sets sicherlich hier und da nochmal in der Rotation aufs Feld kommen. Für den Preis, ja, auch in Ordnung, kennt das und? System.
Ja, was ich da noch hinzufügen würde, sein Gehalt ist bis auf die $20,000 Signing-Bonus nicht garantiert. Also man könnte ihn auch noch cutten vor der Saison und 3 Millionen einsparen.
Ah, stark. Mhm. Vertragsexperte Henry hier immer mit den wichtigen Side-Facts. Ja. ja, wie seht ihr das? Habt ihr da auch noch irgendeine starke Meinung zu? Aber also ich habe es relativ emotionslos.
Nein, der war halt als Run-Defender komplett unbrauchbar in der letzten Saison. Hat als Pass-Rusher eben noch eine gewisse Upside, aber ja, ich meine, für das Geld kann man es schon nochmal versuchen. Aber er ist halt auf jeden Fall an dem Punkt irgendwie kein Free-Down-Player in der NFL mit seiner Run-Defense-Fähigkeit oder Unfähigkeit.
Ja, das stimmt. Tobi, hast du noch was zu Taylor?
Nee, auch zu den nächsten beiden nicht. Also,
ja, ne? Also. Ja. Ja, den Tender unterschrieben haben Cornerback Michael Jackson und Linebacker John Rattigan. Ich meine, John Rattigan war ja zwischenzeitlich der einzige Linebacker im Seahawks-Roster. Den hat man jetzt auch behalten. Auch eher ein Special-Teams-Spieler und Michael Jackson auch da. Ähnlich wie bei Taylor. 1 Jahr, 3 Millionen oder 3,1 Millionen. Kennt das System, ist für die Rotation nicht verkehrt. Also auch da gar kein Problem mit. Ja. Auch wenig Emotionen hier. Zu den Abgängen, da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, denn ich glaube, das neue Regime hat relativ klar gemacht, dass sie mit dem Kader nicht so viel anfangen können, oder? Oder wie deutet ihr das, dass gefühlt die halbe Defense ausgetauscht wurde?
Also ich finde tatsächlich, dass die Moves, die ein bisschen mehr Sinn gemacht haben, die waren, die man eben nicht gemacht hat. Also dass man die Leute halt gehen lassen hat. Als im Vergleich jetzt mit den Leuten, die man geholt hat. Also das fand ich irgendwie ja, erfrischender, muss ich sagen. Also da war es wirklich fast keinen einzigen Vertrag, den ich so gemacht hätte. Wo ich jetzt gesagt hätte, da hätte ich mir gewünscht, dass man den für den Preis ja, wieder geresigned hätte. Deswegen für mich ist das alles, fast alles in Ordnung. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Fangen wir an mit Linebacker Jordan Brooks. Der geht nach Miami und unterschreibt da einen 3-Jahres-Vertrag. 26 Millionen, bist du sicher?
Nö.
Doch, das passt sogar. Ja.
Ich habe nur abgeschrieben von den diversen Seiten. Also.
Ja, das passt.
Ja, krass. Ich dachte, der kriegt wenigstens seine 10 pro Jahr.
Nee, der ist anscheinend nicht gut genug.
Ja gut, das ist richtig, aber dass er dementsprechend auch bezahlt wird, ist ja in der NFL auch eine Seltenheit. Ja, Jordan Brooks, das Regime hat sich dazu entschieden, ihn ziehen zu lassen. Für den Preis hätte man ihn durchaus resignen können. Die Begründung von Schneider fand ich ganz gut. ganz gut im Sinne von ganz amüsant. Mhm. Man hat sich auf die Verlängerung mit Williams konzentriert und Miami war einfach zu schnell, hat ihm da das Angebot gemacht.
Also, ich glaube, ich glaube diese Begründung einfach nicht.
Schneider hat ja viel Quatsch erzählt gefühlt, ne? Der auch irgendwie Richtung Drew Lock meinte er dann, ja, die Giants hätten ihm angeboten, da in den Starting-Spot zu competen und dann kam er wirklich direkt auch von Lock das Dementi und gesagt, so, nee, das stimmt nicht. Also Jones ist hier der klare Starter. Also ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Schade, dass es von Lock kam, weil wenn es von Giants kam, dann wollen die natürlich nur die Ruhe im Kader behalten, weil für mich ist Lock halt der beste Quarterback im Roster, also von daher.
Da gibt es keine Diskussion, denke ich. Ja. Da sind wir uns alle einig.
Da habe ich schon einiges gelesen. Also.
Naja, also wir drei sind uns da einig. Ja. Giants, Homer vielleicht nicht.
Ja, also Daniel Jones kann sich auch wieder, weiß ich nicht, kann angeln gehen. Also.
Ja, nein, aber Jordan Brooks, wie gesagt, also für den Preis hätte man durchaus auch an Seattle Stelle überlegen können, ihn zu halten. Henry, du hast ja Rotz und Wasser geweint. Bist ja seit kurzem ein ziemlicher Jordan Brooks-Homer.
Das finde ich ja eh die größte Frechheit, die hier rumläuft. Ich habe mich immer wieder für den eingesetzt.
So traurig?
Und hier wurde immer wieder gesagt, und dann auf einmal springt man hier eben auf irgendwelche Bandwaggons, weil man sagt, oh, hier, Matti hat gesagt,
der Matti hat da zwei Videos gemacht.
Ja, die habe ich mir auch angeguckt.
Ja, und auf einmal warst du radikalisiert.
Auf einmal war ich radikalisiert. Ja, also für den Preis, muss ich sagen, das war das eine Signing, wo mir halt ein bisschen wehgetan hat, dass man ihn hat gehen lassen. Und ja, es scheint so, als hätten die Seahawks es nicht so gesehen, John Schneider und Mike McDonald, weil. Wie gesagt, ich glaube das nicht, dass diese Begründung ist ein bisschen fadenscheinig. Man kann zwei Verträge gleichzeitig aushandeln. Also ich glaube, die Seahawks haben einfach den Preis nicht mitgehen wollen, den die Dolphins eben angeboten hatten. Ich meine, wenn man irgendwie cap-technisch limitiert gewesen wäre, dass man wirklich dann keinen weiteren Move hätte machen können nach einem Williams-Signing, okay, verstehe ich die Begründung ein bisschen, aber mit dem ganzen Cap-Space hätte man auf jeden Fall diese beiden Signings, wenn man denn gewollt hätte, hätte man diese unterbringen können. Ja, also Jordan Brooks ist eigentlich inzwischen jetzt relativ kompletter Linebacker in der NFL und von dem her mit 27 Jahren einen Spieler, den ich für diese 8,7 Millionen pro Jahr auf jeden Fall hätte halten wollen. Deshalb, ja, tut es schon ein bisschen weh, dass man ihn jetzt hat ziehen lassen, ehrlich gesagt.
Ich finde es halt spannend, dass er jetzt nach Miami geht und die Seahawks im Gegenzug Jerome Baker unter Vertrag genommen haben, der davor bei den Dolphins gespielt hat. Also man hat jetzt einen sehr guten Vergleich, bei wem's jetzt besser läuft.
Sowas finde ich ja so todesnervig. weil erst war ja immer die Debacle Brooks gegen Queen und jetzt haben wir Brooks gegen Baker. Das braucht man irgendwie vieles mal super anstrengend.
Ah, das wird lustig.
Zum Glück, ja, okay, es gibt Leute, ist egal.
Ich meine, die Seahawks haben jetzt nur am Baker jetzt nur für ein Jahr unter Vertrag genommen. Das heißt, wir können dann nach einem Jahr schon die Victory Laps drehen. Aber ja, ich verstehe für den Preis, dass man ihn da nicht gehalten hat, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Für mich hat aber Brooks auch bis zuletzt immer noch seine Limitierung in Coverage gehabt. Und das ist nun mal was in der modernen NFL für Linebacker unumgänglich ist, dass du da in der Mitte des Feldes den Verkehr regeln kannst, dass du da nicht anfällig bist gegen die schnellen Crosser, die viele Teams nun mal nutzen. Von daher, ja, der Spieler Jordan Brooks, ich glaube, den kann man schon ersetzen. Wie gesagt, für den Preis war ich überrascht, dass es doch so wenig ist. Hätte man sicherlich versuchen können, ihn zu halten. Aber ich weine ihm jetzt nicht unbedingt eine Träne nach, wie es bei Henry scheinbar der Fall ist. Kommen wir zu Guard Damien Lewis, der hingegen aber mal richtig ein Payday hat und zu den Panthers geht. 4 Jahre, 53 Millionen. Ich war immer ein ziemlicher Fan von Lewis, der hatte ja so irgendwie ein Down-Jahr, aber danach eigentlich sich ganz gut gefangen und war relativ solide. Ich finde genau, also er hat gefühlt genauso gespielt, wie man sich das so von so einem Drittrunden-Pick erwartet. Also hat jetzt keine Bäume ausgerissen und man hat jetzt keine oder kaum Spiele gehabt, in denen man danach sagte, Mensch, so also ohne Lewis hätten wir Beute verloren. Aber das sagt man, glaube ich, eh relativ selten über Guards. aber er gehörte jetzt nie zu so einer elitären oder Spitzengruppe an Interior Offensive Linemen. Von daher finde ich den Vertrag hier 4 Jahre, 53 Millionen schon echt happig. Aber das passt ja so ein bisschen zu der Reihe von Guard-Verträgen, die diese Free Agency ausgeschenkt wurden, die alle echt ziemlich hoch waren. Von daher, ja, wie seht ihr das, Tobi? Was meinst du?
Ja, das war auch der Vertrag, wo ich gesagt habe, dass gutes Jahr an uns vorbeigegangen ist, auf jeden Fall. Auch wie du, ich war großer Fan. Aber das ist einfach viel zu viel für einen Guard. Ron Schneider hat sich dazu auch so ein bisschen geäußert. Der meinte, es gibt halt wenige Top-Guards in der Liga. Und die sind auch ein bisschen überbezahlt, wäre seine Meinung. Also es sind halt so diese ganzen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt, aber der hat so ein, ist ein bisschen redselig mittlerweile. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Also ich meine, gut, vielleicht
erfrischend.
Vielleicht sollte man so einen Quatsch wie Brooks oder Locke dann vielleicht mal vermeiden, solche Sachen zu sagen. Aber das ist so ein bisschen seine Sicht auch auf den Markt der NFL oder so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Nur ist natürlich auch die Kritik dann da, warum findest du denn dann nicht vielleicht günstigere Guards, die mal einen Tick besser spielen? Weil die Guard-Position ist ja jetzt, oder die gesamte Interior Offensive Line ist ja jetzt auch nicht irgendwie Steckenpferd der Seahawks. Immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wann das mal so sein sollte. Und da gab es da so einen witzigen Tweet zu der Aussage von Schneider, von wegen, wenn wir dann irgendwie durch die Mitte überrannt werden und der Quarterback gesackt wird und dann John Schneider oben in der Pressbox sitzt oder so und sagt, ja, genauso wie wir es auf dem Clipboard angemalt haben oder so. toll, also es bringt uns halt auch nichts, wenn wir jetzt dann quasi die Guards nicht bezahlen oder beziehungsweise keine guten Guards generell im Kader haben, aber wir dann unsere Marktwerte irgendwie so ein bisschen eingehalten haben. Keine Ahnung, aber ich meine, der Vertrag war zu teuer, aber Guard ist halt eine Position und Center, die irgendwie mal adressiert werden muss. Also ich meine, gut, wir haben noch Oluwatimi als Center, aber wir werden im Draft wahrscheinlich auch einen Guard draften, mindestens einen. Und da bin ich mal gespannt, weil das sieht alles wirklich gut aus. Also.
Ja, also ich verstehe einerseits, ihn ziehen zu lassen, ist für mich auch viel zu viel Geld. Andererseits gibt es halt einfach auch gerade jetzt nicht mehr so viele Optionen auf dem Guard-Markt, die großartig viel Sinn machen. Ich glaube, man wird halt dann einfach mit relativ günstigen Optionen rangehen. Ich weiß nicht, es gibt schon noch ein paar Namen, die jetzt noch zur Verfügung stehen, die man sich holen kann. Und wahrscheinlich ist es auch die bessere Herangehensweise, einen Guard, der vielleicht jetzt auch leistungstechnisch unter Lewis einzuschätzen ist, dass man dem dann bedeutend weniger Geld zahlt, vielleicht irgendwie 3-4 Millionen pro Jahr nur anstelle von, ich glaube, 14 Millionen oder so, die er bekommt. Und das ist, glaube ich, auch der 12. höchst dotierte Guard-Vertrag in der NFL jetzt. Aber irgendwie zeigt für mich die Herangehensweise auch auf der Interior Offensive Line, dass man jetzt irgendwie, gerade was jetzt die Umstände, die man Geno Smith bereitet für die kommende Saison, irgendwie auch nicht all-in gehen will.
Ne? Nee, das stimmt. Das Ding ist halt, ich meine, die Interior Offensive Line in der kommenden Draft-Klasse soll jetzt auch nicht so der heiße Scheiß sein. Also gibt wohl eine gewisse Tiefe, aber da in der
Spitze.
Das Ding ist ja auch, es ist ja immer schlecht, mit so ganz klaren Needs in den Draft zu gehen. Also gerade weil Schneider jetzt auch gesagt hat, man versucht jetzt einfach auch mehr nach Best Player Available zu draften und nicht mehr so krass nach Need, wie es die Jahre zuvor dann irgendwie passiert ist. Von daher, ja, ist es halt echt schwierig, mit so einer großen Lücke dann irgendwie da reinzugehen.
Und selbst wenn du einen Guard in Runde 3, 4, 5, wo auch immer, selbst in Runde 1 oder 2 draftest, dann brauchst du dich auch nicht darauf verlassen, dass der in Jahr 1 dann irgendwie die große Hilfe sein wird.
Ja, mich würde interessieren, ob die das überhaupt wirklich als Need aktuell sehen oder ob die einfach, keine Ahnung, ihr Team jetzt auffüllen und dann im Draft trotzdem gucken, was am besten verfügbar ist. Wenn man jetzt wirklich die Saison 2024 so als Übergangsjahr sieht, dann ich habe es da auch mit Henry schon geschrieben, von wegen Linebacker wäre ein großer Need. Ich glaube gar nicht, dass sie das irgendwie als Need sehen, sondern die stellen da irgendwie ein Football-Team hin und gucken dann von da aus weiter. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Verträge alle recht kurzfristig sind. Und deswegen glaube ich auch, dass man sich, also ich hoffe es zumindest, dass man sich dann im Draft auch nicht da hinreißen lässt, dann einfach irgendeine Position zu überdraften, sondern einfach sagt, ja, okay, wir gucken jetzt aufs Board, der ist unser bester Spieler, den nehmen wir. Weil ich glaube, so kannst du langfristig besser aufbauen, als jetzt dann irgendwie so einen Guard zu erzwingen, den du dann, weiß ich nicht, 3 Runden früher holst oder so. Das ist halt irgendwie unnötig.
Ja. Wobei auf Linebacker sind sie jetzt nochmal aktiv geworden, ja. Da kommen wir später noch zu, da haben sie ja jetzt 2 Starter höchstwahrscheinlich, aber die Interior Offensive Line sieht halt wirklich schlimm aus, also ich könnte jetzt auch noch gar nicht unbedingt sagen, wer da dann tatsächlich in der...
Also auf Left Guard haben wir keinen Starter gerade im Roster. Ja. da werden noch Moves kommen, denke ich, aber halt keine großartigen.
Ja, und ist halt die Frage, wann man die auch signed, weil es gibt ja irgendwann auch eine Frist, nachdem die Spieler nicht mehr gegen die Kompensationspicks gelten. Und dann wird man vielleicht noch mal ein bisschen so ein paar aufsammeln dann. Ne? Ich glaube jetzt auch nicht, dass man für die Guards, die aktuell vielleicht noch auf dem Board sind, in der Free Agency, dass man dafür jetzt die Picks irgendwie dann verschleudern möchte.
Ja. Also der interessanteste Name, gerade aus leistungstechnischer Sicht, der jetzt gerade noch einen guten Impact haben könnte, ist wahrscheinlich Kevin Seidler, der letztes Jahr bei den Ravens gespielt hat, aber halt schon 34 ist. Ja. Das ist aber dann auch so ein Einjahresding. Aber wie gesagt, also es gab ja immer diese Fraktion, die irgendwie dann auch vor der Free Agency argumentierte, dass gerade das, was Geno Smith noch so ein bisschen fehlt für die kommende Saison, halt eine gute Interior Offensive Line wäre, damit er auch wirklich sein ganzes Potenzial entfalten kann. Das ist jetzt halt nicht passiert, im Gegenteil. Ja, selbst der Starter auf Center, der jetzt irgendwie so, ich glaube, schon feststeht jetzt, würde ich sagen, für die kommende Saison, der hat ja auch noch einiges zu beweisen in der NFL. Also kommt jetzt in Jahr 2, Oluwatimi. Aber die ganzen Namen, Bradford, Oluwatimi, die da gesetzt sind, in Anführungsstrichen, zum aktuellen Stand, die sind ja auch qualitativ jetzt, würde ich mal sagen, nicht über Durchschnitt einzuordnen.
Nein. Ja, das wird ein hartes Jahr für Gino. Und ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, dass man mit Gino auch nur noch
kurzfristig plant. Also die ganzen Kommentare von McDonald und John Schneider in der Offseason bislang in Richtung Gino Smith, das war ja alles andere als irgendwie ein Commitment zum eigenen Quarterback langfristig gesehen, sondern dass man halt ja mal guckt, wenn das richtige Angebot käme, dann würde man ja wahrscheinlich einen Move machen.
Vielleicht würde er doch noch getradet, wobei ich meine, es gibt ja
das
auch...
Ist mein Bauch, würde ich nicht ausschließen,
tatsächlich. Das ist mein Bauchgefühl seit Wochen.
Also, ja. Aber welches Team braucht noch einen Starter? Also,
ich glaube tatsächlich auch, Raiders? Gerade diese Kommentare vor der Combine, also wenn das richtige Angebot bekommen wäre, glaube ich sogar, hätte man ihn getradet.
Ja, bin mir auch recht sicher.
Jetzt ist die eine Garantie reingekickt, nachdem man dann, glaube ich, auch nach der Combine gemerkt hat, dass es da nicht den Markt, den man sich erhofft hatte, aber ich glaube, die sind allzeit bereit, auch Geno Smith zu traden. Also das ist zumindest auch mein Bauchgefühl.
Das ist seit Wochen mein Bauchgefühl, das lässt einfach nicht los. Vor allem die ersten Sätze, die ja von Schneider kamen, vor dem Combine, die waren schon komisch. Mhm. Und dann ist er, das hat auch Adam Franke gepostet, hatte ich, glaube ich, auch drunter kommentiert, von wegen, ja, jetzt wird er zum Starter ernannt, und ich schrieb drunter, ja, Combine da vor Ort gewesen, abgecheckt, Markt hat nicht gepasst oder Marktwert hat nicht gepasst, und ja, Gino ist unser Starter, natürlich, klar. Mhm. Das kam irgendwie dann auch wirklich am Montag nach dem Combine oder sowas. Ja. Also ganz, ganz komisch. Also ich weiß nicht, also meine Bold Prediction dafür ist, dass der wirklich während des Drafts noch irgendwie verschippt wird und wir dann, weiß nicht, vielleicht einen Zweitrunden-Pick kriegen, wenn wir Glück haben. Und
mit Sam Howell in dieses
Mit Sam Howell oder vielleicht dann nur noch den zweiten Nachwuchs Quarterback, den wir eventuell noch ziehen, dann in die Saison gehen würden.
Ja, ja, ich frage mich halt wirklich nur, welches Team da in Frage käme. Also es muss ja ein Team sein, das jetzt kurzfristig noch plant, irgendwie was erreichen zu wollen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn die Dolphins sagen,
die wollen
Tua keinen langfristigen Vertrag geben und gehen jetzt lieber mit Gino, dann ja, aber ansonsten,
Also ich glaube nicht, dass wir ihn traden. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon echt sehr gering an diesem Punkt jetzt, wenn man auch sieht, wie die ganzen Starterposten verteilt sind. Also wenn dann eher einen Mid-Season-Move, also wenn man jetzt, je nachdem wie unsere Saison läuft und je nachdem, ob sich noch ein Starter dann halt verletzt von einem anderen Team. Ja. Vielleicht die Chats, mal gucken.
Hier nochmal zurück zu den Jets.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Punkt, wo es am wahrscheinlichsten war, der ist jetzt irgendwie, also was die Offseason angeht, vorbei.
Ja, das Fenster ist noch nicht zu, aber es ist auf jeden Fall auf Kipp. Also.
Das ist ja anscheinend für viele Amerikaner auch ein Ding, dass man hier die Fenster auf Kipp, da ging.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Video rum. Ja. Wo die komplett mindblown waren, dass man hier die Fenster auf Kipp stellen kann.
Wahnsinn. Und dann geht's auch noch ganz auf nach innen.
Das ist irre. Irre.
German Engineering. Ja. Kommen wir zu zwei Titans, die wir eben schon ein bisschen besprochen haben. Also einmal Kobe Parkinson zu den Rams und Will Disley zu den Chargers. Disley da mit deutlich weniger Geld rausgegangen. 3 Jahre 14 Millionen. Parkinson, wie erwähnt, 3 Jahre 22,5. Also der hat gut reingecashed. Also für die Preise, wobei ja Disley 3 Jahre 14 Millionen hätte man noch überlegen können, aber Disley hat ja auch, also nach seinen mehreren schweren Verletzungen nie wieder zu dieser Form zurückgefunden, die er am Anfang hatte, noch in seiner Rookie-Saison, und ja, seitdem eigentlich nur noch als Blocker wirklich gut und hin und wieder mal mit einer Reception alle 2 Spiele, aber das war ja nicht mehr das, was man sich damals irgendwie von ihm erhofft hatte, von daher,
Ich glaube auch, dass wir mehr zu 11 Personnel wieder übergehen werden nächste Saison.
Ja, wenn man so ein bisschen Huskies Offense geguckt hat, dann liegt das schon nah. Und also ich will es auch gar nicht zu großen Exkurs machen, aber die Chargers Offseason, die ist auch schon wirklich etwas für Feinschmecker.
Also vielleicht trainen die Chargers ja noch für Gino und geben uns Herbert oder so.
Ja, das wäre sehr schön. Also das ist einfach, das verfolge ich jetzt dadurch ein bisschen natürlich, dass Harbour jetzt zu den Chargers gegangen ist. Und also mehr den Lauf etablieren in der Offseason kannst du kaum, als das, was Harbour bisher da treibt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also krass. Es tut mir ein bisschen leid schon für Justin Herbert. Mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Da muss sich Justin Herbert wahrscheinlich auch in 2 Jahren gefallen lassen, dass er angeblich kein integraler Bestandteil der Offense ist oder sowas. Aber da schweifen wir ja schon fast in Draft Talk ab. Deswegen gehen wir mal weiter.
Drew Lock haben wir auch schon angesprochen. Geht jetzt für ein Jahr zu den Giants für 5 Millionen, also nochmal 1 Million mehr, als er letztes Jahr, glaube ich, bei den Seahawks bekommen hat. Ich fand ihn als Backup okay, aber bin jetzt auch nicht traurig, gerade für 5 Millionen. Ich meine, jetzt hast du Howell stand jetzt als Backup, für den man jetzt zwar ein bisschen noch an Draft-Munition zahlen musste, aber der hat jetzt ein Capit von 1,1 Millionen, also den nehme ich da als Backup deutlich lieber als einen Lock für 5 Millionen.
Ja.
Weiter geht's.
Ich dachte, du wolltest jetzt noch mal ein bisschen. Du warst ja riesen Lock-Fan.
Nee, ich habe ja schon gesagt, dass er der beste Quarterback im Roster ist.
Deine letzte Möglichkeit in diesem Podcast, bis auf Weiteres hier zu homern.
Pass auf, da schaffe ich Möglichkeiten für. Also.
Ja. Spielen wir gegen die Giants nächstes Jahr?
Weiß ich gar nicht, aber da wäre schon die erste Möglichkeit. Aber also für mich ist es natürlich klar, dass spätestens zur Mitte der Saison wird er den Starting-Posten übernommen haben. Und dann sind die 5 Millionen einfach ein Schnäppchen. Dann kriegt er einen ähnlichen Vertrag danach wie Gino, weil er brutal abgeliefert hat. Und dann schauen wir mal, wie weit er die Giants in ihren Playoffs trägt dann im darauffolgenden Jahr.
Ja,
absolut. Aber die nächste Personal ist ja eigentlich viel witziger noch. Also da muss ich ja wirklich lachen.
Ich
gestern schon.
Linebacker Bobby Wagner verlässt die Seahawks für alle. Wenn man sich seine Leistung des letzten Jahres anschaut und wie viel Geld er verdient hat, ein Grund zur Freude. Aber
wohin geht er denn?
Aber er hat sich dazu entschieden, mir noch ein wenig treu zu bleiben, mir ganz persönlich. Denn falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, mein Zweitteam in Anführungszeichen sind ja die Commanders aus Washington und die haben sich gedacht, ach, Bobby Wagner, für ein Jahr 8,5 Millionen, ja, das machen wir doch mal.
Und wir haben uns gedacht, Dan Quinn hat sich gedacht, den hole ich.
Ja.
Den hole ich. Das ist mein Mann.
Das ist, der dachte sich, 8,5 Millionen, ich meine, Washington hatte ja auch wirklich, muss man ja dazu sagen, Capspace bis zum Abwinken. Die haben gefühlt die halbe NFL gesigned und aber immer noch irgendwie 50, 60 Millionen.
Ich habe gerade geschaut, die sind immer noch Erster.
Ja, genau. Washington hat, die bauen sich da irgendwie ein extrem altes Team auch zusammen, sehr erfahrenes Team, kann man ja machen, aber was ich sehr befremdlich fand, war dann die Reaktion der meisten Washington-Fans, die da doch sehr gehypt waren und ich glaube, das letzte Spiel von Bobby Wagner vor 4 Jahren gesehen haben. Die dann da gefühlt, Bobby Wagner und jetzt geht's los und wir sind wieder wer. Und ich so, boah, Leute, macht euch auf was gefasst. Also die waren letztes Jahr sehr unzufrieden mit Cody Barton und glauben jetzt aber auch, dass Wagner da ein großes Upgrade ist. Und ich glaube, als Seahawks-Fans können wir da relativ deutlich sagen, also Coverage, ist das schon ungefähr eine Suppe, wenn nicht sogar Barton dann noch ein bisschen besser war in den letzten Seahawks-Jahren. Aber gut, bei Washington sah das schon auch ziemlich hässlich aus. Von daher, die sind da einfach gebrannte Kinder und freuen sich jetzt über alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Und Wagner hat einfach noch einen großen Namen in der NFL.
Ja, das ist es halt.
Und aber ist immer noch ein starker Laufverteidiger. Also
seine Rolle ist halt unheimlich limitiert und das limitiert halt eine Defense aus meiner Sicht. Und es hat die Defense
des Seahawks. Das ist halt die große Frage. Wie sie ihn einsetzen.
Ja, gut, aber die Frage haben wir uns ja auch gestellt und dann haben wir gesagt, der wird doch jetzt bestimmt nur ganz nah an der Line of Scrimmage eingesetzt, wie bei den Rams in dem Jahr. Da war er doch richtig klasse. Ja. Und dann kam er hier hin und musste alles machen wie immer und hat alles nicht gemacht wie früher.
Also hoffen wir, dass Dan Quinn ein bisschen Rams geschaut hat und beziehungsweise sowohl Rams als auch Seahawks geschaut hat und dann zu den richtigen Schlüssen kommt. Aber
dann ist 8,5 Millionen halt so viel.
Ja, ich weiß.
Mann. Und dann ist er noch Dan Quinn oder Head Coach, das ist halt auch maximal belastend.
Ja, also wenn ihr hier immer mit eurem Benefit of the Doubt ankommt, ja, dann kann man das hier auch mal anwenden. Lasst den Quinn da mal seinen Kram da machen und dann läuft das auch.
Ja, und in zwei Wochen ist er dann in Finsdorf oder was?
Mit Jay. Hier, Washington ist auch ganz schön. Also Jaden Daniels wird uns schon alle noch eines Besseren belehren und da wird auch Wagner nicht die Suppe versalzen können. Von daher ja, muss man jetzt mit umgehen. Aber es war schon sehr witzig, als ich das Signing gesehen habe. Ja. Ja, eine weitere Personalie, die uns in diesem Podcast häufiger mal beschäftigt hat.
Dich?
Und damit auch uns. Die Seahawks sind einen Running Back los, und zwar DJ Dallas, der unterschreibt bei den Cardinals für 3 Jahre, allerdings nur für 8,25 Millionen. Also ich denke, da wurde sein Value auch dementsprechend richtig eingeschätzt.
Auch das ist jetzt seine letzte Gelegenheit.
Ne? So klar, dass du das nochmal droppen musst.
Natürlich jetzt, muss ich da jetzt noch. Also, ja, endlich sind wir ihn los. Also ich habe ja wirklich so oft dafür plädiert, ihn auch einfach zu cutten in den letzten Jahren. Das hätte man ohne Probleme machen können. Aber gut, nun hat man tatsächlich die ganzen 4 Jahre ausgesessen und mich 4 Jahre hier gequält mit grausigem Running Back und Return Play. Von daher, ja, ich kann endlich wieder frei atmen und ich bin sehr gespannt, wer dann in der nächsten Saison für die Seahawks die Returns übernehmen wird. Denn schlimmer kann es ja kaum werden.
Ja, und die Eskridge hat den Chat betreten.
Du, ich glaube, die Eskridge wird seine Rolle besser machen als DJ Dallas. Und verdient auch weniger.
Ja, ich möchte die Personalie gar nicht mehr weiter anheizen. Das haben wir jetzt über Jahre hier gemacht.
Ja, kommen wir zum letzten Abgang. Devin Bush, der ein Jahr jetzt für die Seahawks gespielt hatte, geht zu den Browns, ebenfalls ein Jahresvertrag. Ja, müssen wir auch nicht groß drüber reden. Hat hier und da mal ganz, ganz gute Aktionen gehabt, aber insgesamt auch eher enttäuschend, wenn man ihn an seiner damaligen Draft-Position misst. Wurde er in der ersten Runde damals von den Steelers gewählt. Und ja, konnte da eben nie dran reichen, weder in Pittsburgh noch in Seattle. Von daher, ja, Devin Bush, viel Glück in Cleveland.
Schön mit Öl.
Schön mit Öl, genau. Und damit haben wir die Abgänge. Richtig. Aus dem letzten
Schütteldorf.
Also ja, San Francisco hier. Haben wir die Abgänge aus dem letzten Jahr, beziehungsweise also die Spieler, die im letzten Jahr noch bei den Seahawks gespielt haben, einmal abgehandelt und widmen uns jetzt den Neu-Seahawks, also den Zugängen von außerhalb und beginnen mit Tyrant Pharao Brown, der von den Patriots kommt für ein Jahr 3,2 Millionen. In der Vergangenheit durch ziemlich, ziemlich starke Blocking-Arbeit aufgefallen. Also ist auf jeden Fall jemand, der ja so ein bisschen Disley wahrscheinlich ersetzen soll. Disley ja damals als Blocking-Talent aus Washington gekommen. Und ja, Pharao Brown, damals Oregon, hatte unser Max Länge noch eine ganz witzige Story. Der hatte damals auch in Oregon studiert und hat da wohl auch mitbekommen, dass Pharao Brown bei einer Schneeballschlacht. ganz, ganz krasse Inside-Stories hier.
Da gibt es Video zu.
Da gibt es auch Video zu, ja. Bei einer Schneeballschlacht tatsächlich insoweit negativ aufgefallen ist, als dass er nicht wie die anderen die Schneebälle geworfen hat, sondern eine gefühlte Wagenladung Schnee im Auto des Rektors versenkt hat. Ja, kam nicht so gut an. Aber
hat Max Länge nicht sogar mitgeworfen oder irgendwas in die Richtung? War das nicht so?
Du, das sind jetzt Anschuldigungen,
ja,
die
genau.
Ich so
hin. Das ist nicht so ganz will. Rausgekommen, als Max uns die Story erzählt hat, aber ja. Er meinte nur, sobald ein Prominenter dabei ist, macht es keinen Unterschied, ob man dann selber noch um 1 oder 2 Schneebälle mitgeworfen hat.
Schreibt ihn einfach an, fragt ihn, wie es tatsächlich freut war. Jetzt hier, ne? Ja, genau, Freude. Er hat ja auch nichts zu tun. Also, ja.
Also, er hat einen ganzen Eimer Schnee genommen und einfach in das Auto des Professors gekippt. Und das habe ich mir angeguckt und es war sehr, sehr witzig.
Ja.
Und danach war er auch sehr suspendiert. Was ich ein bisschen übertrieben vielleicht fand. Weil
der ist nicht nur ein bisschen suspendiert, sondern sehr suspendiert.
Ja. Es war quasi gesteigert dann noch. Aber ja, witzig, und was mir dann Hoffnung gibt, auch den größten Kindsköpfen und Blödeköpfen, die scheinen dann doch noch irgendwie eine Zukunft zu haben. Also
ja,
macht nichts, Jungs und Leute, wenn ihr euch mal irgendwie früher ein bisschen daneben genommen
habt. Ja, nee, genau. Also hat im letzten Jahr für die Patriots gespielt, hat da die Mehrheit seiner Snaps im Runblocking verbracht, aber durchaus auch hier und da Flashes gezeigt im Receiving Game. Auch ziemlich großer Kerl, 6 Fuß 6, aber auch nicht mehr der allerjüngste, also ist auch fast schon 30. Daher ja eben auch nur ein Jahresvertrag. Einfach mal schauen, was man so an ihm hat. Ich habe den Namen vorher ehrlicherweise noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber
nee, boah, das war halt dann dadurch die zweite Verpflichtung. Und dann dachte ich so, ja gut, jetzt sind alle unsere Probleme gelöst. Da war so ein bisschen so, weiß ich nicht. Also das ist also jetzt die Baseline, die wir hier in der Free Agency bringen. Ja, aber ja, da kam noch ein bisschen was. Aber da dachte ich mir so, Brown und Harris. Und dann dachte ich so, ja gut, also
ja. Super. Ja, aber ich glaube, da können wir ganz gespannt sein. Ich denke, der wird sicherlich hier und da dem Spiel des Seahawks seinen Stempel aufdrücken und bestimmt auch ab und an mal einen Pass fangen. Also der wird jetzt nicht ausschließlich fürs Blocking zuständig sein. Eine weitere Verpflichtung ist Interior Offensive Lineman Nick Harris. Der kommt von den Browns. Ich glaube, hier ist jetzt als Center gelistet. Tobi, du hattest Guard aufgeschrieben. Ich glaube, ja, beides gespielt. Ne? Also,
der hat, glaube ich, auch Fullback gespielt ein bisschen.
Was?
Ich glaube, der war zwischendurch mal als Vorblocker drauf. Also,
Oh Gott, ah, krass. Ja, hat 3 Spiele gestartet für die Browns. Letztes Jahr war aber nur Ersatzmann. Also, ja, was man sich von ihm jetzt erwarten kann, ich glaube, die Seahawks waren froh, für relativ wenig Geld dann noch irgendwas in der Interior Offensive Line zu sein. Jetzt hat er unterschrieben für ein Jahr 2,5 Millionen. Ich glaube, da dürfen wir uns jetzt nicht zu viel erwarten. Der wird keine Bäume ausreißen, aber sorgt eben für eine gewisse Tiefe oder beziehungsweise sorgt dafür, dass überhaupt die Position mal besetzt ist, wenn man sich unseren Kader anschaut. Also, wenn er Guard spielen kann, dann hätten wir jetzt zumindest auf allen Positionen mal einen Spieler stehen. Aber offiziell, glaube ich, als Center. Also, mal schauen. Wird vielleicht dann auch ein Kampf mit Oluwatimi um den Center-Spot.
Ein weiteres Training.
Ihr könnt ja auch mal reden hier. Ich labe mich hier alles fusselig. So, den nächsten machst du, Henry.
George Fant, das Turfmonster ist zurück. Das hat mich sehr gefreut. Wenngleich ich das Vertragsvolumen anschaue, die Frage gestellt habe, was denn jetzt mit Abe Lucas los ist. Zumindest direkt nachdem der Vertrag verkündet wurde, dachte ich mir so, okay, das Knie von Abe Lucas macht das vielleicht Sorgen. 2 Jahre, 14 Millionen, wie gesagt. Und ich habe jetzt noch nicht gesehen, was der Cap in Jahr 1 ist, aber ich habe gesehen, dass es einen Signing-Bonus von 3,7 Millionen Dollar gab. Heißt also, dass das auf jeden Fall garantiert ist. Wahrscheinlich wird der Cap so bei 5 Millionen im ersten Jahr liegen oder 4 und man kommt im zweiten Jahr relativ leicht raus. Es ist auf jeden Fall eine gute Backup-Option, auch ja als Starter mit einer einigermaßen soliden Baseline, würde ich sagen. Ich glaube, nachdem dann der Vertrag verkündet wurde, wurde John Schneider, glaube ich, im Interview auch darauf angesprochen, was denn mit Abe Lucas sei, und John Schneider hat gesagt, dass George Fant als Backup-Right-Tackle eingeplant sei.
Ja, also noch bei den Seahawks war jetzt vor seiner Jets-Zeit, hat er ja auch häufiger mal als Swing-Tackle auf dem Feld gestanden, also dann als zusätzlicher Offensive Lineman, gerade bei Heavy Rushing Formations, um für damals noch Chris Carson den Weg frei zu machen. Von daher, ja, wer weiß, vielleicht wird er auch in der Rolle wieder aktiv werden, aber ja, da hat man jetzt auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr soliden Ersatz, falls Lucas dann doch irgendwie weitere Probleme haben sollte. Darum, ja, ich war auch ganz zufrieden.
Ja, für einen Swing-Tackle kann man das, glaube ich, ausgeben. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und
ich meine, es ist halt ein solider Backup, muss man sagen. Also wenn jetzt wirklich, Lucas, ich vertraue dem Knie nicht, muss ich sagen, nach der letzten Saison down wäre, dann hätte man da auf jeden Fall noch eine grundsolide Backup-Option auf Right Tackle.
Ja, so Aussagen wie, keine Ahnung, er wurde jetzt nochmal operiert in der Offseason und dann wurde John Schneider gefragt, ob dann damit jetzt die Knieprobleme beseitigt werden. Ja, hoffen wir. Ja,
gut. Schauen wir mal, was wird, ne?
Das ist halt schon ein bisschen bescheiden. Ne?
Ja. So, Tobi, du machst den nächsten. Wir wechseln jetzt einfach ab. Ich habe hier meinen Mund fusselig geredet.
Oh, ja.
Dann super, bin ich fertig und dann habt ihr gar nichts mehr zu den Leuten zu sagen.
Zu dem, ja, eben, ja, und auch zu dem Spieler, zum nächsten Spiel habe ich auch nichts zu sagen. Deswegen schön, dass du mit den Gips. Safety Rashawn Jenkins, Jaguars, 2 Jahre, 12 Millionen. Ja, Veteran Safety. Man liest da ja immer nur Gutes. Ich weiß aber, ich kann ihn wirklich sportlich jetzt kaum einschätzen. Also hat gesehen, dass er gelesen hat, dass er seine Rolle wohl ganz solide macht, aber ja, das ist dann für mich auch, also 6 Millionen pro Jahr. Das ist dann wahrscheinlich auch so, den testen wir mal und am Ende gucken wir mal, ob wir den vielleicht nach einem Jahr schon wieder cutten oder sowas. Also ja, bin ich jetzt auch sehr emotionslos bei gewesen.
Es ist halt, also ich meine, du zahlst jetzt halt das Geld, was bedeutend weniger ist, als man für Dix und Adams gezahlt hat, und das kriegst sowieso, dafür, ja, aber vermutlich vergleichbare Leistungen.
Exakt. Das ist genau das, was ich letztes Jahr schon gefordert hatte.
Ja.
Für dieses Safety Play einfach nur das Geld zahlen, was man jetzt ausgibt.
Ja. Von daher, ja, ich war ganz erfreut. Auch wenn ich ihn jetzt sportlich, das Ding ist, glaube ich, auch bei, gerade bei Defensivspielern, dadurch, dass wir ja alle so eklige Fantasy-Lappen sind, können wir zu Offensivspielern immer deutlich mehr sagen, zumindest zu Skillplayern,
ja,
als jetzt so zu Safeties. Jaguars verfolgt man ja jetzt auch nicht so ungemein. Es gibt jetzt auch nicht so die krassen Stats, an denen du jetzt festmachen kannst, oh, der Safety hat jetzt gut gespielt oder schlecht gespielt. Aber ich glaube, es ist einfach ein grundsolider Defensive Back, der seine Rolle da gut spielen wird, der vermutlich auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sein wird wie Dix, aber eben für viel weniger Geld. Darum, ja, an sich gutes Signing, würde ich sagen.
Ich glaube nicht auf dem Niveau von Dix, würde ich sagen, schon drunter, ja, aber zumindest müssen wir uns jetzt nicht mehr so aufregen, wenn Brock Purdy irgendwie eine 40-Yards-Bombe über die Mitte auf Brandon Ayuk rausfeuert. Weil da können wir uns zumindest sagen, okay, ja, wir zahlen zumindest nicht so viel Geld, ne?
Immerhin kostet das Arsch nur 6 Millionen, dass es gerade den Taschen da versaut hat.
Das wird überhaupt nicht klappen, weil ich erinnere nur an Tevin Thompson zum Beispiel. Der war noch günstiger und da hat, ich glaube, da war auch die Wut dann trotzdem genauso groß.
Patrick Thompson und Trey Flowers.
Boah. Was eine Secondary.
What a time to be alive.
Na, eher nicht so.
Ja.
Das sind so Wochen, wo man hofft, dass man kein Football eigentlich mehr guckt. Warum bin ich zum Football gekommen, wenn ich mir Trey Flowers und Teddy Thompson in Coverage angucken muss?
Ja, das war schon sehr schmerzhaft, das stimmt. Ja, aber kommen wir zu unserem neuen Linebacker-Duo und auch da zahlt man relativ wenig für zwei Spieler, die zumindest mal, von denen man sich zumindest mal solides Play erwarten kann. Also zum einen Linebacker Tyrell Dodson, der letztes Jahr noch bei den Bills verbracht hat, den nimmt man für 4,2 Millionen unter Vertrag für ein Jahr. Und zum anderen Jerome Baker von den Dolphins, den sich Simon tatsächlich in der letzten Folge schon gewünscht hatte. Also immerhin da hatten wir mal einen Treffer gelandet. Der unterschreibt für ein Jahr 7 Millionen. Ja, was meint ihr? Im Vergleich zum letzten Jahr mit Wagner und Brooks, was können wir uns da jetzt erwarten?
Könnte sogar ein Upgrade sein, dass du. Also
zumindest ein Coverage wahrscheinlich.
Über Wagner auf jeden Fall. Und bei Brooks mal schauen. Ich finde es in Ordnung, muss ich sagen. Also das war ja der Riesen-Need. Ich bin froh, dass wir da jetzt noch zwei womöglich, also wie gesagt, da gilt auch das, was Tobi vorhin schon zu den beiden Defensive Tackle gesagt hat. Hab mir jetzt noch kein großartiges Tape angeschaut von den beiden Linebackern, aber was man so liest auf Twitter, sind es, glaube ich, solide Signings für nicht das große Geld. Also von dem her, ja, ist es, glaube ich, auch ein guter Hedge für den Draft, dass man jetzt nicht mit einem riesen Linebacker-Need in den Draft geht. Ich glaube, man wird auf jeden Fall nur noch einen dann ziehen Ende April. Aber ja, jetzt mit den beiden erstmal auf dem Depth-Chart in der Hinterhand, kann ich leben.
Ja, ich glaube, zu Dodson kann man sagen, dass wir erst ja fast so ein bisschen gehypt waren, als das Signing rauskam, weil er bei PFF, glaube ich, irgendwie der bestgegradete Linebacker war letzte Saison. Also da war dann bei allen so, oh mein Gott, krass, wir haben hier aber den Superstil gelandet. Und dann hatten wir aber relativ schnell ein paar Bills-Fans dann in den Kommentaren, die gesagt haben, so ja, das sieht alles ganz schön aus, aber bei den wichtigen Plays war er auch nicht auf dem Feld. Und wenn er dann mal irgendwas covern sollte, dann hielt sich das auch irgendwie so in Grenzen. Also ich glaube, da müssen wir dann unsere Erwartungen auch wieder ein bisschen runterschrauben. Ja.
Ich glaube, der hat auch nicht so eine Rolle gehabt, wie sie jetzt irgendwie ein Fred Warner hatte, der auch eine vergleichbare PFF-Grade hatte. Und man muss sich auch mal fragen, warum kriegt der bestgegradete Linebacker bei PFF einen Einjahresvertrag für 4,2 Millionen? Ich glaube, das sagt schon einiges darüber aus, was die Liga von PFF-Grades hält bei Linebackern, gerade bei Linebackern. Und dass man da jetzt nicht die allzu großen Erwartungen haben sollte. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, damals Quinton Dunbar, der hat irgendwie der zweitbest gegradete Cornerback nach einer Breakout-Season war bei PFF. Ich würde da gerne mal die Erwartungen dämpfen und mal schauen, was wird.
Ich denke einfach nur, wir haben richtig krass gemanagt da an der Stelle. Der Schneider hat einfach alles gezeigt.
Ja. Ja, warum hat denn jetzt eigentlich Tyrell Dodson als bestgegradeter Linebacker einen 4,2 Millionen Vertrag bekommen und Jerome Baker, der war irgendwie nur auf 15 oder sowas, 7 Millionen?
Weil Dodson aus Buffalo nach Seattle zieht und Baker von Miami nach Seattle.
Okay.
Für den einen ist es ein Upgrade und für den anderen, Also erstmal muss er auf einmal Steuern zahlen, auch ganz, ganz neue Erfahrung. Und dann wird es halt auch deutlich kälter, ne? Also, ja.
Das wäre übrigens auch mein Selling Point als aus Front Office Sicht in der Free Agency. Steuern. Weil viel mehr gibt es ja nicht aus Seattle Sicht, ne?
Das war auch das Steckenpferd von Uli Hoeneß bei seinen Verpflichtungen beim FC Bayern und wie das geendet ist, wissen wir ja.
Jetzt kommen die Materien raus hier. Ich gefühlt hätte die halbe NFL irgendwie direkt am Stecken, aber zu Dodson kann man auch irgendwie sagen, 2019 gab es da wohl mal einen Vorfall, Domestic Violence mit seiner damaligen Freundin. Klang alles sehr unschön, solche Spieler willst du eigentlich nicht im Team haben, aber ich glaube, wir beschränken uns jetzt mal auf die sportliche Sichtweise, weil, ich meine, auch die Seahawks hatten schon Spieler, die alles andere als
haben noch Spieler. Also, wenn jetzt Jaron Reed mal sich anguckt.
Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, was mit dem noch los war. Aber
Frank Clark hatte auch Vergangenheit.
Frank Clark war ganz schlimm.
Es ist halt
wenn
total
man damit anfängt, ist halt schwierig.
Ja,
ne?
Also es ist total schwierig. Ich finde ich auch aus Fansicht so in gewisser Weise. Also, weil du kannst ja nichts für die Verpflichtungen. Und die Spieler spielen ja, also da sind halt 51 Leute auf dem Roster und der eine ist halt ein bisschen schlauer, der andere wahrscheinlich eher nicht, sondern wahrscheinlich auch irgendwie so ein schönes gemischtes Publikum und du kannst es halt irgendwie anscheinend ja nicht ganz ausschließen. Schneider hat ja, glaube ich, als er angefangen hat, mal gesagt, dass es da klare Kante gibt und solche Spieler überhaupt nicht verpflichtet werden. Das war dann aber auch nach zwei Jahren, glaube ich, relativ schnell dann nachdem sie vorhin Clark gedraftet haben, dann auch über Bord. Also es ist halt irgendwie ein Business, es ist halt eben, ich weiß auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Dodson Interception fängt, jubeln wir darüber dann, wahrscheinlich natürlich. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und da darf man sich auch nicht zu übermoralisch machen. Also das geht eh immer nach hinten los irgendwann. Also.
Ich würde mir von solchen Leuten dann eben kein Jersey holen, aber es gab ja auch Leute, die irgendwie Tyreek Hill nicht in Fantasy draften. Dachte mir auch so, ja gut, danke, dann nehme ich den. Wenn ich den noch an 7 kriege, ja, selber schuld, mein Gott, so ich freue mich dann halt trotzdem über die Touchdowns. Also ist halt schwierig, da im Football komplett drum rumzulaufen. Ich glaube, Hans Meyer war das, der mal gesagt hat, in jedem Fußballteam gibt es so 5 so richtig Dumme, die, wenn sie nicht kicken könnten, wahrscheinlich unter der Brücke landen würden. Und ich glaube, im Football ist es halt noch viel krasser. Also die waren zwar alle auf dem College, aber der Großteil ja auch nur über Stipendien. Und da sind, glaube ich, echt auch ein paar Hohlbirnen bei, was man jetzt auch beim Draft wieder gesehen hat, ne? Was da bei den Interviews für einen Schwachsinn gelabert wurde, zum Teil von wegen flache Erde und was nicht noch alles und der Weltraum existiert gar nicht und Planeten, da bin ich mir auch nicht so sicher.
Hey, war also, das nochmal? Combine war das, ne?
Ja, Combine. Ja. Keiner, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber,
und der eine Titan hat gesagt, das war Tippmann, dass Vögel nicht real sind. Und
der war mein Favorite, ja.
Das ist, glaube ich, auch eher so ein Meme, was so ein bisschen aufgegriffen. Ich glaube nicht, dass es das so richtig in die Verschwörungsrichtung geht. Aber ja, es sind schon, also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass man solche Dinger dann irgendwie beim Combine so eine PK droppt, aber
ja,
schwierig.
Aber gut, letzter Zugang über die Free Agency, Jerome Baker. Auch da solide bei den Dolphins gespielt über die letzten Jahre. Ich habe auch von den Dolphins-Fans eigentlich nichts Negatives gehört. auch da, ne, hat nie Bäume ausgerissen, war jetzt nie ein Elite-Linebacker, aber wird seine Rolle, glaube ich, finden. Und ja, wie gesagt, da ist, wird dann der Vergleich sehr spannend mit Barton, der dann in Miami unterwegs ist. Gut, so viel zu den
Brooks,
Zugängen. Wir, ja, stimmt, ja, John Brooks natürlich. So viel zu den Zugängen via Free Agency und ja, dann kam noch ein doch etwas überraschender Trade rein. Die Seahawks holen sich aus Washington Quarterback Sam Howell und bekommen dafür, also Washington bekommt dafür noch den Pick Nummer 78 und den Pick 152. Dafür schickt Washington wiederum Pick 102 und Pick 179. Also quasi Washington gibt Sam Howell ab und kommt dafür einmal aus der vierten in die dritte Runde hoch, also von 102 auf 78 und dann einmal aus der sechsten Runde mit der 179 in die fünfte Runde 152. Wenn man das alles zusammenrechnet, kann man sagen, dass Seattle für Howell ungefähr einen späten Drittrunden-Pick abgegeben hat, was ich dann doch überraschend viel fand, wenn man sich anschaut, ja, was so die anderen Quarterbacks so einbringen in den letzten Tagen, sprich Fields, Pickett, die da ja zum Teil wirklich komplett verscherbelt wurden. Und ich mag Howell und ich denke auch, dass er bedeutend besser ist als Pickett. Aber Drittrunden-Pick hat mich dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen überrascht, gerade weil ja auch die Seahawks nur, also die Seahawks hatten ja keinen Zweitrunden-Pick und hatten ja zwei Drittrunden-Picks. Und das war ja so ein bisschen, ne, dass man dachte, okay, wir haben zwar keinen Second-Rounder, aber immerhin zwei Third. Das ist jetzt auch Geschichte. Damit nur zwei Picks in der Top 100, oder?
Mhm.
Ja, das ist schon
schwierig. Howell ist halt extrem günstig, ne? Also
ja, das war das ja
ein Dritt. Aber für, also wenn er wirklich der Backup nur ist, also ein Drittrunden-Pick für einen sicheren Backup, weiß ich nicht.
Was meine These wieder unterstützen würde dann.
Ja, möglich,
dass mein Geno vielleicht auch noch verscherbelt.
Und ich finde aber, ich finde diese PR-Spins im Anschluss an solche Moves geil. Also, dass dann Schefter tweetet, dass die Seahawks oder John Schneider schon immer so ein großer Fan war von Sam Howell.
Ja, so. Also, der ist ein bisschen die fünfte Runde.
Ihn im Draft auch so mochte, vor dem Draft auch so mochte, dass er keinen Viertrunden-Pick für ihn ausgeben wollte.
Also, das fand
schwierig.
Ich auch. Ich glaube ja, sie mögen ihn seit er im Spiel gegen die Seahawks letztes Jahr doch eine recht gute Leistung abgeliefert hat, auch wenn die Seahawks am Ende gewonnen haben, aber hatte Howell auf jeden Fall ein gutes Spiel. Insgesamt, ich habe ihn ja wahrscheinlich deutlich mehr verfolgt als ihr beiden jetzt letztes Jahr und das war sehr durchwachsen.
Achterbahnfahrt,
also
grade, ne?
Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Also gerade zu Anfang hatte er extreme Probleme mit Druck, war zwischendurch auch on pace für die meisten Sacks aller Zeiten mit Abstand. Dann hat er sich zwischendurch ein bisschen gefangen, hatte ein paar richtig starke Spiele, unter anderem auch gegen die Eagles. Das hat richtig Hoffnung gegeben. Also als Washington-Fan oder Sympathisant hat man da echt schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut und gedacht, krass, jetzt haben wir endlich einen gefunden und in der fünften Runde. Dann ging es aber doch wieder bergab und wurde dann zum Ende der Saison so schlecht, dass sie ihn dann tatsächlich für Brissett gebencht haben, mehrmals, und Brissett dann irgendwann auch eigentlich starten sollte, wenn er sich dann nicht verletzt hätte. Und unter Brissett lief die Offense dann leider auch besser als unter Howell. Also das wirkte alles so ein bisschen, ja, also es ist ein ziemlicher Ganzlinger, der richtig geile Momente drin hat, der einen super Arm hat, der Big Plays liefern kann, der zu Fuß auch durchaus First Downs erlaufen kann, der Touchdowns erlaufen kann, der aber extreme Probleme unter Druck hat, der zum Teil auch in den Druck reinläuft, der ein schlechtes Gefühl hat, vor allen Dingen für den Druck. Also selbst wenn die Line in Washington war nicht besonders gut, aber wenn die mal gehalten hat, dann ist er trotzdem irgendwie ausgebrochen und hat dann selten die Lösung gefunden, da irgendwie den Ball noch loszuwerden. Viele, viele Sacks, viele Sack-Yards auch verloren, also das war gefühlt nochmal irgendwie Russell Wilson auf Crack.
Also die Highs sind schon sehr hoch, aber, oder, würdest du auch sagen? Also da hat schon richtig viel, richtige Banger-Würfe dabei gehabt.
Die Würfe waren zum Teil sehr, sehr schön, ja. Also das muss man sagen. Washington hat ja auch einigen ganz guten Receiving-Core mit Dodson, McLaurin und Deami Brown, der hat auch einige schöne Bälle noch gefangen. Also da gab es schon gute Highlights, kann man absolut so sagen. Aber die wurden gefühlt zum Ende der Saison seltener. Also wäre ja schön, wenn es andersrum wäre, ne? Wenn man dann irgendwie einen Fortschritt sieht zum Ende der Saison, aber es war eigentlich eher so im Gegenteil. So die Höhen waren so zwischen, ich würde sagen, Woche 5 und Woche 10. Und danach ging es dann eigentlich auch wieder so ein bisschen runter. Von daher finde ich einen Drittrunden-Pick aus der Seahawks-Sicht echt ein bisschen viel, gerade weil man nicht so viel Draft-Munition hat und auch in der Free Agency ja jetzt nicht so zugeschlagen hat. Das heißt, je mehr Draft-Picks, desto besser. Compensatory Picks haben die Seahawks dieses Jahr auch nicht. Also ich sehe es ein bisschen kritisch, auch wenn ich Howell selbst als Mensch und seine Höhen im Quarterback-Spiel mag. Aber ich bin aus Seahawks-Sicht kein Fan von dem Trade.
Na, ich hatte den versucht, den noch abzuluxen in Fantasy. Und das war dann, glaube ich, auch rund um das Seahawks-Spiel, habe ich den noch am nächsten Tag geschrieben, boah, Glückwunsch zum Franchise-Quarterback, weil das war, glaube ich, dieser Stretch, wo er richtig gut war.
Ja,
und genau. Dass es dann aber so bergab geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Du hast mir lieber Jordan Love verkauft.
mir wurde für Howell irgendwann mal ein First-Round-Pick angeboten. Und ja. Ich habe abgelehnt.
Ja.
Ich habe auch Jordan Love genau im falschen Moment abgegeben.
Ja, du hattest ihn dann nicht abgegeben.
Für einen Second Rounder oder sowas, ne?
Ja, oder ja. Und ich habe ihn dann für ein paar mehr Second Rounder an Tobi verschäbelt. Ja,
Wahnsinn,
ey. Auch das im Nachhinein.
Unfassbar, ey.
Wenig,
ja. Ja, aber ich fand Howell damals zum Draft hat uns gut. Ich hatte ihn auch in der zweiten Runde in dieser wirklich, wenn man jetzt auch mal rückblickend schaut, wirklich komplett schlechte Quarterback-Klasse.
Also, nein, nicht komplett schlecht.
Ja, wer war denn da gut?
Jetzt komm hier nicht wieder mit deiner Koralle da.
Sonst, Brock Purdy würde ich jetzt mal einwerfen.
Ja.
Und den habe ich damals gescoutet, weil der nämlich so weit von hinten gehandelt wurde. Zu Recht ja auch anscheinend. Und Carson Strong sehe ich hier gerade, der ist ja der, so einen geilen Arm hat und Knieverletzung, der spielt mittlerweile auch kein Football mehr. Kenny Pickett wurde verscherbet, Malik Willis ist in Tennessee gefangen. Koval hat man nach Kanada verschippt. Schon witzig. Also ja, deswegen, ich mochte ihn damals sehr. Ist halt immer die Frage, wie viel der dann jetzt in der NFL dann, was da noch kommt. Es ist halt so ein bisschen ja auch, ich habe so ein bisschen Unmut, man hätte ja lieber Fields holen sollen. Also es gab ja dann diese Statistikvergleiche zwischen Howell und Josh Allen im ersten Jahr. Und das ist halt eigentlich ein Abziehbild davon. Und
ohne Rushing Stats aber.
Ja, natürlich. Aber man muss natürlich sagen, die Interceptions sind halt viel zu viele. Aber wer weiß, vielleicht ist einfach mal so eine Wette auf, mal gucken, was da drin ist. Im Gegensatz zu Fields hat aber Howell für mich schon gezeigt, dass er zumindest halt auch Quarterback in Teilen spielen kann in der NFL. Und Justin Fields, so sehr ich ihn auch mag und auch zum Draft mochte, der hat ja bisher eigentlich nur gezeigt, dass er entweder irgendwelche Hero Balls anbringt oder halt ein extrem geiler Running Back ist. Und vielleicht mit der Athletik mehr schockt, als man jemals gedacht hatte, wie athletisch der überhaupt ist. Deswegen, also wenn man wirklich einen Quarterback sucht, dann ist da, finde ich jetzt den Preis, ich meine, du sagst ja später Drittrunden-Pick, dann auch noch okay. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan davon. Halt,
ja, im Vakuum finde ich es auch in Ordnung, eben, aber ich finde, in der Situation, in der die Seahawks sind und mit der wenigen Draft-Munition, die man hat, finde ich es halt kritisch.
Ja, das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz, ganz spannend, falls man mal das Feld sehen sollte, was man da bekommt.
Ja, das stimmt. Gut. Damit haben wir alle Zugänge, alle Abgänge abgehakt.
Stand jetzt, genau.
Wer weiß. Unserer Erfahrung nach passiert ja meist irgendwas, wenn nachdem wir aufgenommen haben. Darum mal schauen. Ja, aber vielleicht ein kleines Fazit noch. Wir haben am Anfang schon so ein kleines Fazit gezogen, aber jetzt insgesamt nochmal so ein bisschen eure Einschätzung. Meint ihr, da kommt noch was? Was muss eurer Meinung nach jetzt noch passieren bis zum Draft?
Devin Clowney muss noch kommen.
Der kommt erst im August.
Der hat keinen Bock
auf die ganzen Vorbereitungen. Der kommt safe im August.
Ja. Safe. Ich mache auch kein Training Camp, seid ihr verrückt.
Das ist ein alt. Eine jährliche Tradition an dem Punkt. Ja, Guard Tiefe brauchen wir noch. Mhm. Aber das hat Tobi ja schon angesprochen. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir bis zum Draft keine großartigen Moves mehr sehen. Höchstens vielleicht noch Spieler, die entlassen wurden. Aber outside Free Agents, was jetzt auch diese Compick-Formulier angeht. Ich glaube, erst nach dem Draft, Anfang Mai oder so, zählt das dann nicht mehr gegen diese Formel.
Ich weiß gar nicht, ob das so lange ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du sogar vorm Draft da sogar schon zustande. Das habe ich jetzt aber auch
mir gerade auch nicht sicher
gefunden.
Ja, hierum darum. Ich glaube, dass wir wirklich vielleicht diese Compick, das Compick-Game spielen könnten und wir jetzt erstmal keine größeren Moves mehr sehen. Mal schauen.
Ja. Das finde ich aber auch ganz gut.
Ja.
Hervorragend. Dann können wir noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Wochen, denn wenn jetzt nicht noch irgendwelche Splash-Moves bei den Seahawks reinschallern, die uns dazu zwingen, tatsächlich explizit dazu nochmal eine Folge zu machen, werden die nächsten Folgen auf jeden Fall unter dem Stern des NFL Draft stehen. Und wir haben schon angesprochen, dieses Jahr werden es 3 Folgen sein. Einmal für die Quarterbacks, für die wir uns dann doch nochmal die Zeit nehmen wollen, auch wenn vielleicht durch den Trade für Sam Howell jetzt die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer geworden ist, dass die Seahawks da in Richtung Quarterback aktiv werden. Aber ausschließen kann man es auf jeden Fall nicht. Darum werden wir für die Quarterbacks eine eigene Folge nehmen.
Und ich glaube, die Quarterbacks sind ja auch so immer interessant für
ja, dann. Ja, das, also, das sowieso.
Das ist ja das Erste, womit man eigentlich beim Draft-Scouting auch irgendwie anfängt. Also, ich glaube, da sollte man schon mal drüber gesprochen haben. Vor allem, weil die Klasse sehr gut ist.
Ja, wir haben schon so viele schlechte Takes auf Twitter gesehen, da müssen wir jetzt auch mal unseren eigenen Senf dazugeben. Darum auch dafür eine eigene German Seahawkers-Folge zum Draft der Quarterbacks. Und ja, dann gibt es eben noch eine weitere Folge für die offensiven Positionen und für die defensiven Positionen jeweils schon auch mit spezieller Sicht auf die Needs der Seahawks.
Ja, aber wir können ja, glaube ich, schon mal ankündigen, ich glaube, es ist zu 99% fix, dass wir die Offense-Folge mit Christian Schimmel machen. Fast eine alte Tradition. Wird irgendwann im April kommen. Ich glaube, die Quarterbacks wollten wir vielleicht nächste Woche aufnehmen.
Ja.
Ja. Und die Defense-Folge ist auch in Arbeit. Das machen Yannick und Thomas bei uns. Da wird er, glaube ich, ganz gut versorgt.
Ich denke auch. Und falls noch irgendwas passiert, seid ihr natürlich auch wie immer über unsere Social-Media-Accounts hier auf dem Laufenden. Das war es soweit von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.